Ja, ich darf euch alle herzlich begrüßen und ja, ich freue mich wirklich, dass ich wieder hier sein darf und möchte gleich mal mit einem Gebet beginnen. Danke, Vater, dass du uns die Möglichkeit gibst, immer wieder Gemeinschaft zu erleben, so wie jetzt hier an diesem schönen Tag in dieser schönen Gegend. Und wir wollen dich loben und preisen für deine Güte und für deine Gnade und bitte dich, dass du jetzt durch mich redest und dass wirklich Worte und Gedanken ankommen in den Herzen der Geschwister, die sie gerade heute brauchen können und für die nächste Zeit. Amen. Also die Überschrift, die mir einmal gekommen ist, die lautete: Warum muss der erlöste Christ so viel leiden? Und auch ganz schöne Herausforderung: Warum muss der erlöste Christ so viel leiden? Da unterscheidet man aber zwei Phasen dabei, bin ich gleich drauf gekommen. Und zwar die erste Phase als Erlösung von den Sünden durch Bekehrung und die andere Phase das Leben danach in der sogenannten Nachfolge. Und zu dem ersten Punkt komme ich nur ganz kurz, eben praktisch die Erlösung von den Sünden. Die ist beschrieben eben in Römer 3,28. So halten wir nun fest, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und da, wenn das, es ist nur zur Erinnerung, dass man das sich wieder in Erinnerung, allein durch den Glauben, und jemand hat einmal so schön gesagt, Christus und was ist eben gerecht und nichts anderes. Also der Glaube, und du brauchst nichts, keine Werke oder irgendwas Besonderes dazu, dass du meinst, eben vor Gott gerecht sein zu müssen, sondern der Glaube allein macht gerecht. Und das hat auch Luther wieder, Gott sei Dank, vor 500 Jahren hervorbringen dürfen, damit die Menschheit es wieder bekommen hat. Aber wenn das auch so leicht klingt, leicht ist es bei Gott nicht zum Glauben zu kommen, denn wir stehen jetzt seit über 10 Jahren in der Herrengasse und das eigentlich fast monatlich und ich war schon Zeiten dort, da habe ich mich sogar wöchentlich mit einem Freund dort getroffen und wir haben nach der Reihe die Leute aufgehalten und, mei, haben Sie nicht ein bisschen Zeit, wir möchten ja gern ein bisschen über Gott reden mit Ihnen und glauben Sie an Gott und glauben Sie, dass es einen Gott gibt und so. Und wenn du das 10 Jahre jetzt machst und immer wieder, das sind Jahrhunderte und in der Gruppe jetzt sind es wahrscheinlich tausende Gespräche, es war kein einziger dabei, der sich bekehrt hat. Also, auch wenn du das jetzt noch mit, und ich glaube schon, dass ich das immer mit Hingabe gemacht habe und mit Liebe gemacht habe und so weiter, aber es ist trotzdem, wir haben heute eh schon geredet, wenn ein Gott das Herz vorbereitet, wenn er Gott jemanden wirklich sehr intensiv vorbereitet hat, dann mag das klingen wie eine nette Proklamation, aber sie kommt eben nicht innen an. Also manche waren wirklich bereit, sich das Evangelium anzuhören und das heute wirklich ganz kurz und prägnant. Und dann redest vielleicht 2, 3 Minuten und du hast das Gefühl, der hört dazu. Und dann denkst du, jetzt hast du ihm das Wichtigste des ganzen Lebens gesagt. Also das hat er vielleicht noch nie gehört und wird es vielleicht auch nie mehr hören, sondern jetzt geht es um alles, wo er die Ewigkeit verbringt. Und dann hörst du auf zum Reden und er sagt, mei, könnt ihr noch einen Kaffee haben? Und dann denkst du, bitte, was habe ich jetzt gerade erzählt? Hab ich jetzt vom Kuchen geredet oder dass es gut ist, eine gute Zeit zu haben? Du merkst einfach, und das habe ich natürlich vielfach immer gemacht, es kommt nicht an. Es ist natürlich nicht verloren, weil die Saat, die wir ausstreuen, das wissen wir auch inzwischen, da kommt ja nicht jedes Kernel hoch und so weiter. Aber das habe ich dann schon begriffen, aber mich als evangelistisch angehauchten Menschen hat es natürlich wahnsinnig getroffen in den ersten Monaten und Jahren, dass da nie einer zum Glauben kommt. Ich habe gedacht, ich bin völlig daneben. Es kann ja nicht sein, dass ich mit 100 Leuten rede und kommt keiner zum Glauben. Und da habe ich schon langsam dann aus der Not heraus begriffen, na, das ist Aussehen. Aussehen heißt nicht, dass gleich die Ernte aufgeht, weil das ist eine andere Jahreszeit. Okay, da bin ich wieder in mich gegangen und gesagt, Herr, okay, ich verstehe es, wir tun Aussehen. Aber Römer 3,28 ist ja so einfach eigentlich durch den Glauben. Und trotzdem sage ich dazu, nach 10 Jahren intensiven Redens mit Menschen, und ich rede ja immer wieder, ob in der Straßenbahn oder wenn es sich ja gibt, also wenn einer irgendwas blöd sagt in der Straßenbahn neben mir und das hat mit Tod und Sterben und schwerem Leben zu tun, dann hat er mich eh schon Kurven praktisch, weil dann wird er mich nicht so schnell los. Aber es nutzt oft wirklich nichts, weil einfach, ja, Gott muss das vorbereiten und Gott muss das machen und wir dürfen da in erster Linie einmal Diener sein. Nun aber zum zweiten Teil der Geschichte, die Nachfolge. Der erste Teil, der kann ja relativ schmerzfrei sein, das wollte ich noch sagen, zum Leiden. Der erste Teil zum Glauben kommen, gut, mein Leben war nie schmerzfrei, aber wenn du dann so weit bist, dass du das erkennst, dann sind die Leute gekommen eben aus der Nachbarschaft, wo die FG in der Falkenhofgasse eben hingesiedelt ist. Wir sind rübergekommen, wir haben einen super Gottesdienst gehört, meine Frau und ich. Wir haben gesagt, das ist wirklich, das ist unseres, da wollen wir bleiben. Und dann haben wir Bibel gelesen und dann sind wir kurz danach zum Glauben gekommen. Also wenn das dann dran ist, dann kann das sein. Und das war in meinen Augen, also ich habe viel mehr gelacht und gefreut mich in dieser Zeit des Bibellesens und Gott kennenlernens, als gelitten. Also ich würde sagen, in der Phase habe ich eigentlich meines Erinnerns nach überhaupt nicht gelitten. Ich habe mich eigentlich nur immer wieder gefreut und was der Wilfried und Britta haben damals eben ihr Zeit geschenkt. Ja, ich war da stundenlang durch, dreimal in der Woche und stundenlang Johannes-Evangelium gelesen. Also das ist wirklich nicht Leiden, sondern das war schön. Aber in der Nachfolge wird es jetzt natürlich spannend. Da habe ich einmal einen amerikanischen Freund da gehabt und der wollte mir weismachen, dass wenn man im richtigen Weg mit Gott geht, dann ist es leidensfrei. Schon viele Jahre her, wenn ich ihn wieder triff, werde ich ihm sagen, er mag das noch einmal überdenken, es wird nicht so halten, wie er glaubt. Also wenn du immer richtig lebst, dann ist es leidensfrei. Fällt mir gleich unser lieber Hiob ein, steht drinnen in der Bibel. Dieser war ein rechtschaffener und frommer Mensch, gottesfürchtig und mied das Böse. Also viel mehr bringen wir auch nicht zusammen. Also auch wenn wir uns Tag und Nacht anstrengen, viel mehr als diese vier Begriffe bringen wir auch nicht zusammen. Aber das, was an Leid dann auf ihn eingetroffen ist, das war eben keine Kleinigkeit mehr, sondern es war sogar wahrscheinlich eben die größte Menge, die man sich vorstellen kann. Nein, Jesus hat noch viel mehr gelitten, genau. Er wurde hart geprüft und dann kann man sich natürlich fragen, welchen Sinn hat so ein Leiden? Und wie ich mir das jetzt wieder mal angeschaut habe, habe ich gesagt, na, eigentlich in dem Moment, wie der Teufel in den Himmel gekommen ist, um dort Unruhe zu stiften, hat Gott schon genau gewusst, dass er ihn auf das jetzt anreden wird. Weil eigentlich das Gespräch angefangen hat Gott. Also der Teufel ist nicht einer gekommen und gesagt, du, wegen deinem Hiob muss ich dir erzählen, das und das, sondern Gott hat angefangen und hat gesagt, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen, der rechtschaffen und so weiter und so weiter. Also sogar Gott hat das Gespräch auf das Thema gelenkt, weil er genau gewusst hat, und jetzt kommt der Teufel mit der Herausforderung. Und Gott hat es in Kauf genommen, in meinen Augen, weil er die drei gewinnenden Folgen gesehen hat. Er hat genau gesehen, hier wird es überleben, hier wird es bestehen. Das heißt einmal, der erste große Gewinn an dieser Sache war, dass der Hiob nicht Gott nur mehr vom Hören sagen kannte, sondern von Angesicht zu Angesicht kennengelernt hat. Ich glaube, wer immer das eben schon konnte im Leben oder wenigstens ansatzweise konnte, der wird feststellen, dass das so eine neue Qualität ist, dass das auf jeden Fall auch für den Betroffenen ein unglaubliches Mehr im Leben ist, als es vorher war. Also insofern, also der Hiob war ein reich Beschenkter aus dem, wie es dann später sich eben dargestellt hat. Zweites aber auch, Gott hat wahnsinnig viel an Ehre empfangen, weil der Hiob in der Art und Weise, wie er gehandelt hat und geantwortet hat und sich verhalten hat, eben ganz zur Ehre Gottes gehandelt hat und sich verhalten hat. Also es wurde Gott große Ehre zuteil. Und das Dritte, die unzähligen Menschen hinten nach, die ebenfalls in große Schwierigkeiten im Leben gekommen sind und sehr verzweifelt waren, haben in Hiob ein Beispiel gefunden, das sie wieder aufrichten konnte, bestärken konnte und auferbauen konnte. Also Gott hat gewusst, Hiob wird gewinnen, ihm selber wird Ehre getan und die ganze Menschheit danach wird gewinnen. Also dieses Leiden war nicht einfach etwas, wo man sagt, ja, das ist halt passiert. Also es sind nur meine drei Gründe, die ich herauslesen kann. Vielleicht gibt es da noch etliche dabei, die Gott sich gedacht hat, sondern es gibt, also für mich ist bei dem Leiden eben, steckt immer oder steht meistens was dahinter. Natürlich bin ich schon auch überzeugt, dass wir das nicht immer wissen können. Also wir können nicht auf jedes Leiden, das in der Welt jetzt passiert, Tsunami zum Beispiel, da jetzt glauben, wir müssen da eine ausgezeichnete Antwort konstruieren. Das wird uns Menschen einfach natürlich nicht möglich sein, weil wir Menschen sind und Gott letztlich nur über alle Dinge Bescheid weiß. Aber ich möchte auf ein paar Aspekte des Leidens eingehen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Zum Ersten, Leiden ist notwendig, um ein Mitgefühl für andere entwickeln zu können. Leiden ist notwendig, um ein Mitgefühl für andere entwickeln zu können. Also wer nie gelitten hat, in bestimmten Bereichen ist es wahrscheinlich bei jedem verfolgt, der kann einfach mit Betroffenen nur schlechter darüber reden. Weil ein Mensch, der Krebs hatte und durch alle Phasen durchgegangen ist, der wird mit einer krebskranken Freundin ganz anders reden können, als jemand, der sagt, ja, ich fühle mit dir, aber ich habe selber nie Krebs gehabt und ich kann das alles natürlich nicht, Chemotherapie und was da alles damit verbunden ist, ich kann es nicht verstehen. Und so gesehen wäre es auch, wenn jemand überhaupt nicht leiden müsste, weil so wie der amerikanische Freund mir ja weismachen wollte, wenn man richtig lebt mit Gott, dann leidet man überhaupt nicht. Ich denke, dass uns das eigentlich vielleicht doch ein bisschen zu weit vom Leben dann wegnimmt. Weil solche Leute gehen wirklich durch die Gegend und meinen, ja, wenn du es nur richtig anlegen würdest, dann wäre dein Leben beschwerdefrei. Du bist eigentlich selber schuld und ich kann dir nicht helfen und so weiter. Und ich fühle auch nicht mit dir, weil ich habe schon 24 Jahre nicht mehr gelitten. Also ich weiß überhaupt nicht, was Leid ist. Also das wäre einmal nicht gut. Und da gibt es zwei Stellen in der Bibel. Das eine ist Hebräer 2,18. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Hebräer 2, 18. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und dann gibt es noch 2. Korinther, 1. Kapitel 3 und 4, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet wurden von Gott. Also es sind zwei ganz klare Beschreibungen, dass im Prinzip nur der richtig trösten kann in einem bestimmten Gebiet, der genau in dem Gebiet eben auch von Gott getröstet worden ist. Und ja, der nächste Punkt, wo ich Leiden sehe, ist einfach im Zuge der Nachfolge Christi muss unser Ego, unsere Selbstzüchte müssen sterben. Das ist sogar der, glaube ich, wirklich augenscheinlichste Prozess, der bei jedem stattfindet. So wie wir sind, können wir vor Gott leider nicht bestehen, sondern das ist eigentlich ein lebenslanger Veränderungsprozess. Je mehr Raum im eigenen wir Gott geben, umso mehr Raum kann er in uns einnehmen. Je mehr wir den alten Schutt ausräumen, umso mehr von seinem Wesen kann in unserem Leben Platz nehmen. Und weil das, so wie beim Goldläutern, ein Schmelzvorgang ist das halt für mich, also ich persönlich bin total überzeugt, aber es ist nicht schmerzfrei. Also ich habe nur als Beispiel genommen, da gibt es ja unzählige Beispiele, aber zum Beispiel einer ist ein Spitzengolfer, jetzt nicht im Wettbewerb oder was, aber er ist wirklich, ich kenne einen, der hat ein 2er Handicap oder was und so weiter. Er spielt aber sehr viel Golf. Der kriegt seine ganze, der kriegt viel Anerkennung und Ehre natürlich vom Golfspielen, obwohl er das nicht profimäßig macht, weil im Beruf ist er Arzt und so weiter. Aber dann heiratet er, also wird Christ, heiratet und kriegt Kinder. Und auf einmal wird er merken, wie der Heilige Geist sagt, du, dein Golfspielen ist jetzt nicht mehr das Wichtigste. Deine Frau hat jetzt gerade das zweite Kind gekriegt und ich glaube, statt morgen Nachmittag am Golfplatz bist du daheim besser aufgehoben. Wenn das einer sagt, er bringt das schmerzfrei rüber, na, dann gratuliere. Ich freue mich drüber natürlich. Aber wenn du wirklich etwas mit Leidenschaft im Leben zu lernen gewohnt warst und das einfach so wegzugeben wie nichts, ja, jetzt ist ein anderes Stadium eingetreten im Leben, was schert's mich? Das rahme ich jetzt einfach auf Zeiten und so weiter. Dann muss ich sagen, das ist dann eine andere Natur als ich sie habe. Also ich habe das nicht festgestellt, dass man sich einfach von Dingen, ich zum Beispiel, aus dem Leben ist ja ganz gut. Ich bin pünktlich, pünktlich, pünktlich. Die ganze Familientradition daheim im Elternhaus war, wenn am Sonntag um 12 Uhr essen war, dann ist am 12 Uhr gegessen worden. Dann ist nicht um 10 nach 12 gegessen worden oder um 12:30 oder um 1. Wie dann bei meiner Frau, die ich natürlich kennengelernt habe, genau in dem Sinn, die Gudrun, wenn es dort geheißen hat, komm um 12:30 zum Essen, hätte ich ruhig um 2 kommen können. Das war völlig wurscht, weil das ist irgendwann serviert worden. Es war nur derselbe Tag, war es meistens. Aber es war völlig wurscht, welche Stunde und welches Ausmaß. Ich immer, was das drinnen hast, um 12:30 bin ich dort gesessen, ja, da ist gerade gekocht worden, da ist gerade noch irgendeine Kartoffel aufgestellt worden, da habe ich gedacht, Mensch, Meier, was tust du denn schon wieder da? Das ist ja sinnlos und so weiter. Und Gott stellt aber zwei Menschen immer so zusammen, natürlich, weil da ja was zum Lernen ist. Und ich würde sagen, was mich wirklich was gekostet hat, ist Theater gehen, Konzert gehen, Kino gehen. Und das haben wir am Anfang ja ohne die Kinder dann oder ohne unser Kind relativ immer wieder gemacht. Und beim Theater gehen zum Beispiel, schönes Musical oder irgendwas, ich freue mich drauf. Und natürlich immer, was weiß ich, wenn das um 7:30 im Opernhaus ist, dann bin ich halt versucht, um 6:45 wegzufahren oder so irgendwie. Jetzt habe ich halt schon um 6 Uhr, habe ich der Gudrun gesagt, du, mit Anziehen, glaube ich, wäre nicht so schlecht. Na, was willst du mich schon drängen und so weiter, ich werde schon fertig sein, gell? Dann um 6:45 wollte ich halt nachschauen, was ist. Ja, da hat sie leider noch nichts angehabt. Also nur die Unterwäsche und so weiter. Sage ich, du, aber am 7. sollte man jetzt schon fahren. Ja, bin ich schon dabei, siehst du das nicht? Ja, sag ich, sehen du es schon, mir fällt der Glaube, dass das um 7. schon ausgefähig ist. Ja, ich bin schon, du nicht drängen die ganze Zeit, was drängst du denn so? Am 7. haben wir natürlich geschaut, ja, da hat noch das Halberte gefällt und so weiter, gell. Am 7:15 ist sie dann daher, hergestolziert, sag ich, und um 7:30 machen die Türen zu im Opernhaus, ist dir das bewusst? Du, wenn du jetzt noch einmal was reißt, dann bleibe ich daheim, ich brauche überhaupt nicht mitgehen. Dann habe ich gemerkt, das bringt nichts. Mein ständiges Hinterherarbeiten und mein ständiges Druck ausüben hat ein paar Mal zur Folge gehabt, dass ich einen Punkt erreicht habe, wo ich sage, wenn du jetzt nur ein Wort sagst, zieh mich sofort wieder aus, setz mich daheim hin, du kannst fahren, du kannst tun, was du willst, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Jetzt sind wir immer so 10 Sekunden vor 7:30 sind wir eingelaufen. Und dann einmal hat er halt die Tür aufgemacht und nächstes Mal gesagt, nein, jetzt tun Sie mal den ersten Akt schön abwarten und tun Sie ausdampfen, tun Sie mal den Mantel angeben, Sie kommen eh in einer Viertelstunde, kommen Sie dann eh dran. Und dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt draufgehen bei dem Prozedere, indem du sagst, ich lass mich scheiden und ich beschimpf meine Frau ständig und so weiter. Aber Gott hat mir was anderes gegeben. Und zwar einfach, es ist mir wurscht geworden. Ist mir völlig wurscht geworden. Also ich hab genau gewusst, das sind jetzt schöne Karten und alles, und habe um 6:30 gewusst, ob ich heute das Stück sehe oder nicht, ist mir sowas von wurscht. Es interessiert mich nicht einmal. Und ob ich spät komme oder irgendwas, es ist mir sowas von wurscht. Und mit dem bin ich durchgekommen dann. Weil irgendwann habe ich das Wurstigkeitsgefühl gehabt und jetzt noch 24 Jahre sind wir schon ziemlich pünktlich. Also das verbessert sich dann ja auch im Laufe der Zeit. Es kommt ja von der anderen Seite was entgegen und so weiter. Aber wenn das mir einer sagt, das geht völlig schmerzfrei, ich glaube, dann kennt das Leben nicht. Weil jeder von den Partnern kann den anderen irgendwie auf die Palme bringen. Oder es kostet zumindest etwas, mit der Situation richtig dann umzugehen. Und wenn dann einer sagt, das kostet nichts, dann kann ich den Kopf schütteln und sagen, na, das verstehe ich nicht. Es kostet sicher was. Der dritte Punkt beim Leiden ist, durchs Leiden lernen wir Geduld und Charakterbildung. Das sagt schon Römer 5, 3 bis 5. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Also das fängt bei den Bedrängnissen an und geht dann bis zur Hoffnung. Und lässt nicht zu Schanden werden. Ich habe dann gedacht, was heißt lässt nicht zu Schanden werden? Und ich habe es einfach übersetzt mit, lässt uns nicht abfallen vom Glauben. Das heißt, ein gewisses Maß von Bedrängnissen könnte auch notwendig sein, um uns am Glauben zu halten. Also es kann die schwierigste Situation sein, das habe ich letztes Mal gesagt, kräftiges Laodicea, alles easy, alles schön, keine Leiden mehr, keine Bedrängnisse mehr, keine Schwierigkeiten mehr und jeder schläft lebendig an seinem Liegestuhl ein. Und irgendwann wird halt auch der Glaube immer dünner und dünner und dünner. Ist dann aber eben auf einmal dein Kind krank oder hat dein Kind Schwierigkeiten, auf einmal geht das Gebetsleben wieder los. Und um dem vorzubeugen, glaube ich, kann es hin und wieder auch eben Bedrängnisse geben. Damit wir einfach in die Richtung uns wieder zu Gott hinwenden und einfach durch die Bedrängnisse eben wieder zu Gott finden. Und da hat der Hartl Johannes so schön gesagt, insofern ist Leiden sogar ein Vorrecht. Leiden ist nichts Eigenartiges. Es ist nicht einmal eine Tragödie, sondern ein Vorrecht. Und da hat er die Stelle genommen von 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Also das für mich, wie mit dem Thema natürlich unterwegs war, war klar, Leiden ist im Prinzip ein Teil unseres Lebens. Also wer glaubt, dass das irgendwie gänzlich irgendwie draußen sein kann, der täuscht sich natürlich. Weil, ich weiß jetzt, wenn ich spontan sage, Maria jetzt, oder Petrus, oder Paulus, oder wie die alle geheißen haben, da kannst du mir nicht erklären, dass die ein relativ lockeres, easy Leben gehabt haben, sondern da war wirklich Leiden ein gewichtiger Bestandteil. Aber ich bin eben auch überzeugt, da kommen wir dann am Schluss dann hin, was das eben praktisch auch dann alles bewirkt. Jetzt habe ich noch Jakobus 1, 2 bis 4. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Wer unterschreibt mir den Satz? Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Könnt man auch Bedrängnisse hinschreiben. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und in Vers 12 so schön, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Die Krone des Lebens, und zwar des ewigen Lebens. Es gibt einen wunderschönen Satz, den unterschreibe ich sofort. Ich weiß nicht, ob es ihr auch unterschreiben würdet. Wer nicht bereit war im Leben oder bereit ist im Leben, die Dornenkrone zu tragen, der wird auch nicht würdig sein, die Königskrone zu tragen. Also das kommt in einer Predigt vor vom Hartwig Henkel, habe ich schon vor Jahren gehört und so weiter und hat mir angesprochen, dass es einfach ohne ein gewisses Leiden natürlich keinen Tiefgang gibt. Also das ist halt meine Lebenserfahrung. Dann habe ich noch einen vierten Punkt, Leiden als Folge von Kämpfen. Wie mein lieber Freund aus Amerika gemeint hat, Kämpfen ist sowieso nicht notwendig, aber man muss auch nicht leiden. Ich habe da gefunden, was habe ich da? 1. Korinther, 1. Korinther, 1. Korinther 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen aber alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, die ihm eben aufhalten, sage ich dazu. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also, Paulus ist nicht schüchtern. Wisst ihr nicht, die in der Kampfbahn laufen, also wer läuft in der Kampfbahn? Und jeder aber, der kämpft, enthält sich der Dinge, die ihn aufhalten dabei und so weiter. Also immer wieder der Ausdruck kämpfen. Und da habe ich dann auch überlegt und so weiter, da muss man natürlich dann wirklich unterscheiden. In Prediger 3 heißt es, alles im Leben hat seine Zeit. Also ich bin natürlich höchst vorsichtig geworden in meinem Leben, wenn dann Leute sagen, komm, ja, das Leben ist ein einziger Kampf. Das ist nämlich genauso gesehen auch nicht wahr. Weil dann übersiehst die ganzen Erholzeiten und Entspannungszeiten im Leben, die Gott genauso bereithält, weil er ja im Prinzip weiß, dass wir keine Kampfmaschinen sind. Nur wer in eine Kampfsituation kommt, in dem seine Tochter irgendwo in der Schule gemobbt wird und weil große Schwierigkeiten anstehen und dann einfach sagt, mein Liegestuhl ist mir wichtiger als meine Tochter, ich kümmere mich um das nicht. Der hat den Sinn der Übung natürlich verkannt. Weil wenn dann eine Herausforderung kommt, dann ist die natürlich sehr wohl wahrzunehmen. Aber wenn dann keine da ist, kann ich mir natürlich wieder sagen, und jetzt 3 Tage in die Therme, weil jetzt lass es mir richtig gut gehen, jetzt ist Zeit dazu und jetzt passt's. Aber es wäre völlig wieder falsch. Du kämpfst gerade, was weiß ich, 7 Monate, dann merkst du, die Zeiten werden ruhiger und du sagst, jetzt muss ich mir einen neuen Kampf suchen, weil ich bin ja gerade im Kämpfen drinnen und wenn es jetzt nicht bald irgendwo rackelt, dann holt es nicht mehr aus. Das ist genauso das Schwierige und ich glaube, das kannst du nur lösen mit Gott. Das kannst du nur lösen mit Gott, weil im Leben habe ich genug Leute gefunden und sind noch immer in meinem Bekanntenkreis, die schöpfen schon ein Leben und obwohl wir letztens zusammen waren, sagt der eine, eigentlich halte ich schon immer aus, das gleich halt wie ich, aber was die, wenn die schöpfen, dann schöpfen die wirklich 60 bis 70 Stunden in der Woche und das schon seit 40 Jahren. Jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr so viel. Aber kann man dann den Satz gesagt, fällt ihm ein, ja, aber ohne kann ich auch nicht. Und so geht es wieder weiter, 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 weiter. Und da bete ich dann immer dafür her, hab Nachsicht mit ihm und erhalte ihm halt so viel Gesundheit, dass er nicht komplett erschlagt. Weil was hat er davon, wenn er Schlaganfall hat, dann liegt er irgendwo und dann wird er erst eben gepflegt, weil er selber nichts mehr tun kann. Aber das sind so Grenzgänger, wo ich sage, die leben ja nur auch aus Gottes Gnade. Weil wenn da Gott nicht die schützende Hand auch drüber hat, obwohl sie nicht gläubig sind, das sage ich schon dazu, dann, gut, der hat jetzt eh schon 3 Stands drinnen und so weiter. Aber trotzdem wird es immer wieder abgefangen und sie dürfen wieder weiter tun und fahren wirklich immer weiter ihr volles Programm. Und das ist genauso ein Schwachsinn eben. Weil es ist uns Menschen einfach eine Zeit der Erholung gegeben. Nur ist es wichtig, die zu erkennen und die eben wahrzunehmen. Aber das Kämpfen ist genauso dran, das wollte ich sagen. Und Kämpfen, wenn es dran ist, steht da, hat auch mit Leiden zu tun. Also wenn einer mir wieder meint, sagen zu können, er kämpft schon seit Jahren mit der Krebserkrankung oder mit dem und dem, aber mit Leiden hat das noch nichts zu tun gehabt, dann sage ich, ja, wie geht das bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das weiß ich nicht. Nun zu einer wichtigen Frage. Auch wieder Hartwig Henkel hat die einmal ausgesprochen. Wie steht es mit unserer Bereitschaft zum Leiden? Welche Haltung nehmen wir ein? Wie steht es mit unserer Bereitschaft zum Leiden? Welche Haltung nehmen wir ein? Klagen wir Gott an oder tun wir alles Mögliche, um möglichst schnell den Leidenszustand wieder zu verlassen? Oder ziehen wir uns durchs Leiden immer näher zu Gott hin? Ich sage gleich eine Antwort. Wir sollten genau hinsehen, sage er, denn Herrlichkeit Gottes wird bewirkt durch unsere Reaktion auf Bedrängnisse. Wie wir reagieren, entscheidet über den Segen und die Herrlichkeit, die Gott in diesem Zusammenhang ausgießen kann. Also wer mit seinem Leiden, das halt irgendwann im Leben einmal auf ihn zukommt, total im Hadern umgeht und sagt, er klagt jetzt Gott nur an und er ist komplett unzufrieden und er ist grantig und er schimpft und alles, der bringt sie um seinen Segen. Das bin ich auch vollkommen überzeugt. Und ich lese immer wieder, ich habe so ein Bücherl von Open Doors, da werden also die Geschichten von verfolgten Christen praktisch für jeden Tag dargestellt. Das ist schon mein Bücherl seit 4 Jahren. Da ist immer eben ein Bibeltext und dann schreibt einer dieser verfolgten Leid. Und der eine, der ist zum Beispiel 20 Jahre im Gefängnis gewesen und hat gesagt, hat das in dem Sinn geschrieben, wenn ich angefangen hätte, gegen Gott zu murren oder gegen Gott jetzt negativ zu reden und zu agieren, dann hätte ich mich um den Segen gebracht. Nach 20 Jahren war er so weit, dass er gesagt hat, Herr, wenn es dich mehr ehrt, dass ich hier im Gefängnis bleibe, dann will ich lieber hier im Gefängnis bleiben als freikommen. Also du kannst dann eine völlig neue Ebene erreichen, indem du mit Gottes Geist diese Dinge überwindest. Wenn es dich mehr ehrt, Gott, dass ich hier im Gefängnis bleibe, dann will ich lieber herinnen bleiben, als um meine Freilassung bitten. Also das kennen eh nur mehr Christen. Das kann ein normaler Mensch ja gar nicht verstehen, wenn du 20 Jahre jetzt in einem Gefängnis warst. Und die Frage ist eben, seid ihr bereit, das Leiden auf euch zu nehmen, um Jesus zu verherrlichen? Oder das Leid auf euch zu nehmen, um Jesus Herz deutlicher in eurem Herz abzubilden? Weil ja das der Veränderungsprozess immer wieder, seid ihr bereit? Ich meine, da können wir uns jeder selber fragen, inwiefern sind wir bereit, ein bestimmtes Leiden wirklich auf uns zu nehmen, damit Gott uns mehr in das Wesen verwandeln kann, was er möchte. Ich glaube, da haben wir keine große Kultur dazu. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich habe nur gestern was gelesen, aber ich glaube, das passt da jetzt dazu. Das sind die Wiedertäufer. Die Wiedertäufer. Das Beeindruckendste bei der Täufersein, bei den Wiedertäufern war ihre gelebte Evangelisation mit Leidenschaft. Und sie waren bereit, für die Sache der Evangelisation zu leiden. Ja, also sie haben ihre Güter verloren, sie haben ihre Heimat verloren. Zum Teil steht drin, dass sie eben sogar ihre Kinder zurücklassen müssen und mussten auswandern ohne die Kinder. Also wenn man sich vorstellt, du hast da 4 Kinder und dann wanderst du aus und deine 4 Kinder bleiben in dem Land und du ziehst in ein anderes Land. Was ist das für ein Leiden? Da kommen wir ja gar nicht hin. Nur, da bin ich dann gestern auch dort gewesen, wo ich gesagt habe, das möchte ich als Vorwurf natürlich nicht im Raum stehen lassen. Weil ich glaube, einige von uns oder vielleicht sogar alle von uns wären bereit, wenn die Umstände sich wirklich ändern, dass wieder Verfolgung einsetzt in Österreich jetzt auch oder in Europa. Ich glaube, ich hoffe halt, dass die Mehrheit wirklich bereit wäre, die damit verbundenen Konsequenzen auf sich zu nehmen. Also das glaube ich schon. Nur, jetzt ist halt alles so easy. Also warum sollen wir uns jetzt da extra... Weil wir stehen jetzt 10 Jahre in der Herrengasse, das war ein bisschen allein, weil ich war am Anfang noch in der Rechtsanwaltszeit, gell, und auf einmal kommt ein bekannter Rechtsanwalt, den ich nur vom Gerichtssaal kenne, kommt daher, die Herrengasse. Herr, was wird das jetzt? Und natürlich habe ich gesagt, wenn ich jetzt weggehe, dann haue ich mir selber in die Magengruben, Und natürlich, wie der vorbeikommen ist, ja, darf ich Ihnen von Gott erzählen? Und ja, Herr Kollege, was haben Sie? Sag ich, ja, wir stehen hier, um den Leuten eben irgendwie irgendwas von Gott zu erzählen. Ja, was meinen Sie damit? Und dann habe ich halt das Evangelium erzählt. Und ich bin nie angeflegelt worden. Also selbst wenn ich eben Anwaltskollegen angesprochen habe oder irgendwas anderes, es war manchmal schwer einfach. Es war wirklich in dem Moment schwer. Aber es war nie, in den ganzen 10 Jahren war nie einer dabei, der gesagt hat, Sie Trottel oder irgendwas. Nie, in 10 Jahren nie. Das heißt, das kostet einfach nicht übermäßig viel Leiden momentan. Und deswegen würde ich es aber auch nicht herzaubern, dass ich sage, wir müssen uns jetzt, was weiß ich, mit kurzen Hosen in die Herrengassen stellen, damit das unbedingt mit ein bisschen Leiden verbunden ist. Das ist ja sinnlos. Ich meine, das hat ja keinen Sinn. Und deswegen müssen wir es halt akzeptieren, dass wir in einer gewissen leidensbefreiten Zeit sind, was diese Dinge betrifft. Die anderen Dinge, so wie Krebserkrankungen und Schule und Beruf und Partnerschaft, da ist ja noch genug Leiden drinnen. Also dem, glaube ich, lohnt es sich schon zu stellen und so weiter. Aber bei der Evangelisation, wie damals bei den Wiedertäufern, das hat die alles gekostet. Aber das ist momentan oder heute nicht der Fall. Und dann der schönste Schlussteil. Leiden bewirkt Herrlichkeit. Davon bin ich inzwischen halt völlig überzeugt. Wie ich gesagt habe, es gibt Zeiten, wo eben Leiden auf uns eintrifft und dann gibt es Zeiten, die sind komplett befreit davon und die sind einfach nur schön. Aber Leiden bewirkt Herrlichkeit insofern, als jemand sagen könnte, Vater, tue dein Werk in mir, damit deine Herrlichkeit hervorkommt. Lauf Gott. Ich danke dir, Vater, für diese Situation, in der ich mich jetzt befinde, und du hast alle Freiheit, mit mir zu tun, wie es dir gefällt. Ich vertraue dir. Tu dein Werk in mir, damit dein Wille auf Erden geschieht. Und da hast es dann in Römer 8, 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Römer 8, 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Gott wird demnach Bedrängnisse benutzen, um mehr Herrlichkeit auf der Erde freizusetzen. Es gibt viele Angriffe des Widersachers, die Gott nicht wegnimmt, weil dadurch Herrlichkeit geschaffen werden soll. Und das ist auch so ein schöner Satz. Salbung kommt, indem wir einen Preis bezahlen. Salbung kommt, indem wir einen Preis bezahlen. Jakob war so heiß auf Gottes Segen und wollte diesen unbedingt. Und er hat schließlich mit Gott gekämpft, wie wir wissen. Und als Erfolg seiner Hartnäckigkeit bekam er die Salbung und den Segen. Aber Gott hat ihm gleichzeitig auch auf die Hüfte geschlagen, wodurch er dann hinkte. Das bedeutete, nun war er auf immer auf Gott angewiesen. Und ich möchte schließen mit dem Hinweis, ich bete für uns alle, dass wir immer wieder diese hartnäckige Haltung haben, wenn wir an Gott dranbleiben wollen, diese hartnäckige Haltung, und dass es uns auch geschenkt ist, immer wieder diese Angewiesenheit auf Gott zu haben im Leben. Weil ich glaube, es ist ein ganz ein wichtiger Teil unseres Glaubenslebens ist, dass wir wirklich merken, wie angewiesen wir auf Gott sind. Und nicht, dass wir uns einfach zu selbstständig machen und sagen, brauche ich Gott nicht wirklich. Da braucht man gar nicht beten, das kriegen wir so auch hin. Und das, ja, das möge uns beschieden sein, dass wir da einerseits so wie der Jakob in der Hartnäckigkeit drinnen sind, aber dann auch in Kauf nehmen, dass wir eben auch ein Leben lang auf Gott angewiesen sind. Danke.